Ja, in der letzten Woche, da gab es neben dem Krieg in Israel noch ein weiteres vorherrschendes Thema in der Presse. Ich weiß nicht, wem es so aufgefallen ist. Mir ist es gleich aufgefallen. Da geht es um Geld. Um richtig viel Geld. Oder eher gesagt, um Geld, das nicht da ist. Ja, unser Bundeshaushalt hat von einem Tag auf den anderen ein Loch von mindestens 60 Milliarden Euro. Das ist mal ein Batzen. Gut, haben wir das Thema jetzt so groß aufgemacht? Wir leben in einem reichen Staat. Wird man schon irgendwie wieder hinbekommen. Aber dass es so groß aufgemacht wird, ich glaube, das liegt auch daran, dass viele jetzt so ganz plötzlich ein bisschen Angst um ihren Wohlstand haben. Wir leben hier in einem der reichsten Länder der Erde und unsere Haushalte werden plötzlich gesperrt. Ups, was ist denn hier auf einmal los? Wie geht denn das jetzt weiter? Ja, da kann man sich schon so ein bisschen die Frage stellen, wer regiert denn eigentlich dieses Land? Wirklich unsere Regierung oder doch am Ende das Geld? Beziehungsweise die Frage danach, wie unser Wohlstand gesichert werden kann. Geld bzw. materielles Vermögen oder Wohlstand, ja, es ist ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft. Es wird sehr viel dafür getan, ja, fast alles, um diesen Wohlstand zu sichern. Auch wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass sich dieser Wert verändert hat. Und ich glaube auch, dass er in den kommenden Generationen sich noch weiter verändern wird. Doch als ich jung war, da gab es eine Fernsehwerbung, die diesen Wert in der Gesellschaft sehr deutlich gemacht hat. Das ist schon ein paar Jahre her, deswegen glaube ich, der Wert hat sich mittlerweile ein bisschen schon verändert. Aber damals, da war das so. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Das ist fast 30 Jahre mittlerweile her. Du kannst gerne mal die Folie zeigen. Genau. Wer erinnert sich noch? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Die zwei Herren im Restaurant sitzen und Karten spielen. Ja, ja, dieser Werbespot, der greift es natürlich etwas lustig auf, aber ganz ehrlich, ich kenne genau dieses Verhalten. Von Treffen mit ehemaligen Klassenkameraden, Schulkameraden, man hat ein Jahrestreffen, man hat noch ein paar Jahre Abschluss, trifft man sich mal wieder und es läuft genauso ab. Alle blustern sich total auf. Ich fand die Gespräche total anstrengend auch, weil alle so, ja, ich habe diese tolle Arbeit und ich habe das und das. Und ein Kollege hat sich sogar von seinem Vater den Benz aus. Es ging in diesen Gesprächen nur Auto auf so ein Treffen zu fahren. Und ich so, okay. Weil es ging in diesen Gesprächen nur darum, was man schon alles erreicht hat. Was so als nächstes ansteht. Wer kann sich am meisten leisten? Und ganz ehrlich, ich habe es gerade gesagt, der eine Kollege hat sich den Benz vom Vater ausgeliehen. Ob das alles immer so gestimmt hat, das sei ja mal dahingestellt. Aber unterm Strich, da war die Botschaft da. Reichtum, Vermögen, Wohlstand, ja, das sind die wichtigsten Werte. Und ganz ehrlich, wer reich ist, der hat es geschafft. Reichtum, Fundament für ein erfülltes, ruhiges und sorgloses Leben. Reichtum als Ziel des Lebens. Ein anderer Satz, der auch vielen bekannt sein dürfte, der drückt auch ein sehr ähnliches Lebensmotto aus. Kannst du die nächste Folie zeigen? Ein Haus gebaut, ein Baum gepflanzt und Nachwuchs gezeugt. Ja, da geht dieser Blick von dem Wohlstand, allein von diesem materiellen Reichtum, geht er schon etwas weiter weg. Und er hat auch schon eine etwas nachhaltigere Komponente. Und trotzdem, letztendlich geht es um Wohlstand. Alle Schäfchen im Trocknen, könnte man auch sagen. Das Haus abbezahlt, der Baum für die kommenden Generationen gepflanzt und Nachwuchs ist auch da. Die Basis für ein erfülltes, ruhiges und sorgloses Leben. Oder nicht? Also ich kann euch sagen, ganz ehrlich, ich habe beides ausprobiert. Ich habe zum einen mitgemacht bei dem Spiel Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, es war schon ein sehr spannender Teil in meinem Leben. Anerkennung durch Erfolg im Beruf. Mit 19 Jahren schon viel Verantwortung, viele Menschen, die einen morgens war im Büro schon hochachtungsvoll grüßen. Oh, der Herr Giersch kommt heute. Schickes Auto, schöne kleine Wohnung. Und im Urlaub ging es mit dem Sportboot über die Adria. Aber für welchen Preis? Sage euch, meine gesamte Zeit, die gehörte meinem Arbeitgeber. Und glücklich, ja, glücklich hat es an der einen oder anderen Stelle schon mal gemacht. Es ist schon ein schönes Gefühl, am Freitagnachmittag entspannt in einem wirklich schicken Auto über die Autobahn zu düsen. Das macht Spaß. Das ist schön. Es macht auch Spaß, mit einem Boot auf der Adria zu fahren. Aber so richtig zufriedenstellend, nee, das war es nicht. Und auch das andere, Haus gebaut, Baum gepflanzt, Nachwuchs gezeugt. Ich habe alles drei schon gemacht. Ist mein Leben damit jetzt irgendwie erfüllt? Macht mich das glücklich? Ja, meine Familie macht mich glücklich. Es ist schon sehr schön. Aber es ist immer dieser Drang, dieser Durst nach noch mehr da. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, ist Wohlstand wirklich ein Fundament oder ein Ziel für mein Leben? Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt auch in unserer Gesellschaft hier ein Umdenken. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ich immer mal wieder mit jungen Menschen gesprochen habe, mich mit denen getroffen habe, da ging es ihnen oft gar nicht mehr so um diesen materiellen Reichtum. Ne, denen war es egal, dass sie mit irgendeinem alten Auto da rumgefahren sind. Es war ihnen gar nicht so wichtig, ein besonders tolles Auto zu haben. Sie brauchen auch kein großes Haus und schon dreimal kein Boot. Und auch das mit der Vorsorge hält Sinn. Aber jetzt machen wir uns keine Gedanken darum. Kinder, ja, Kinder habe ich auch nichts dagegen, aber vielleicht später mal. Erstmal leben und genießen. Also das drückt jetzt vielleicht keinen materiellen Reichtum so direkt aus, aber es ist auch eine Form von Reichtum oder Wohlstand. Ein Reichtum an Zeit. Das Leben schon in jungen Jahren genießen, denn wer weiß, was denn noch kommt. Ob das immer so der Weisheit letzter Rat ist, das ist tatsächlich fraglich. Und das wird sich in den kommenden Jahrzehnten zeigen, ob die Rechnung immer so aufgehen wird. Aber egal, wie sich der Reichtum, der Wohlstand, den wir haben oder vielleicht auch nicht haben, ausdrückt, wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, ob das ein Fundament für unser Leben sein kann. Ob Wohlstand, egal in welcher Form, ein Ziel in unserem Leben ist. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir dazu auch mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Ich lese uns aus Offenbarung 3 ab dem Vers 14. Offenbarung 3, Vers 14, ab Vers 14. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist, wenn du doch das eine aus meinem Mund ausspucken. Du bist weder heiß noch kalt, darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht, und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Offenbarung, letzte Buch der Bibel, sehr prophetisches Buch. Und ja, es gibt viele, die sich mit der Offenbarung auch schwer tun. Aber es lohnt sich, immer wieder auch dieses Buch nicht außen vor zu lassen. Ja, es enthält viel, was man auf den ersten Blick vielleicht nur sehr schwer verstehen kann. Offenbarung 1, Vers 19, da haben wir eine kurze Inhaltsangabe und die finde ich sehr wichtig zum Verständnis auch der Offenbarung. Denn in Offenbarung 1, Vers 19 wird zu Johannes gesagt, schreib nun auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was danach geschehen wird. Die Offenbarung, die wird sehr gerne auf das beschränkt, was die Zukunft angeht. Und ja, sie enthält auch viel von dem, was noch kommen wird. Jesus gibt uns genau in der Offenbarung auch diesen Blick auf das, was noch kommen wird, was danach sein wird. Er macht das nicht, um uns Angst zu machen. Im Gegenteil. Er will uns damit auch ermutigen, dass selbst trotz allem, was einmal noch geschehen wird, Gott alles in der Hand hält. Aber die Offenbarung enthält eben nicht nur Zukünftiges, sondern eben auch Aktuelles. Was jetzt geschieht. Und genau an diesem Punkt der Offenbarung, da befinden wir uns hier. Denn die Offenbarung, sie wurde zuallererst mal als ein Rundbrief verfasst. Johannes, er schreibt die Offenbarung an die 7 Gemeinden in Kleinasien. An Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und eben Laodicea. Das sind die Adressaten. Und an diese Gemeinden richtet sich Johannes hier. Jesus hat am Anfang der Offenbarung an jede Gemeinde eine ganz persönliche Botschaft. Und Jesus weist in dieser persönlichen Botschaft an jede Gemeinde auf Missstände hin. Er ermutigt und er ermahnt die Gemeinden auf ganz unterschiedliche Weise. Und er lobt auch das Gute. Wichtig ist dabei, dass wir es im Blick behalten, dass diese Botschaft direkt an eine damals real existierende Gemeinde gerichtet ist. Aber auch wir können von den Botschaften an die Gemeinden sehr viel für uns mitnehmen. Denn viele der Situationen, die hier beschrieben werden, sind auch gut auf unsere Zeit übertragbar. Ja, wir haben gerade eben die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea miteinander gelesen. Was wissen wir denn noch heute über dieses Laodicea? Laodicea, es war eine reiche Stadt. Sie war sehr berühmt damals für den Goldhandel. Gold wurde aus ganz Asien nach Laodicea gebracht, dort importiert. Und in Laodicea war man darauf spezialisiert, den Reinheitsgrad, also Gold zu läutern, zu erhitzen, das, was nicht ins Gold gehört hat, zu verbrennen und so den Reinheitsgehalt von Gold zu erhöhen. Und man hat in Laodicea tatsächlich den Reinheitsgehalt des Goldes auch bestätigt. Das war ein Siegel, wenn Gold aus Laodicea kam, wo drauf stand, wie rein es war. Das hatte wirklich Markenwert. Und dieser Goldhandel, er machte die Stadt reich. Ja, die Stadt war richtig reich, sogar so reich, dass sie nach einem Erdbeben, als sie nach einem Erdbeben zerstört wurde, die Hilfsgelder des Kaisers einfach abgelehnt hat. Behalt mal dein Geld, kriegen wir alleine hin, brauchen wir nicht. Denn Geld spielte in Laodicea keine Rolle. Die Währung der Stadt, sie war Gold. Wer in Laodicea dazugehörte, er besaß Gold und verdiente natürlich am Goldhandel mit. Zudem war die Gegend um Laodicea auch berühmt für ihre Wolle. Im Umfeld wurde eine schwarze Schafrasse gezüchtet. Und in Laodicea wurde diese seltene, wertvolle, glänzend schwarze Wolle weiterverarbeitet und gehandelt. Kleidung aus dieser schwarzen Wolle von Laodicea, sie war im Römischen Reich berühmt. Sie war ein Statussymbol. Und zu guter Letzt besaß Laodicea noch eine medizinische Schule. Sie war spezialisiert auf Augen- und Ohrenleiden. Aus dem ganzen Römischen Reich kamen Menschen, um diese berühmte Augensalbe von Laodicea zu kaufen. Dann wissen wir auch, dass diese Stadt an einer der wichtigsten Verkehrsachsen im Römischen Reich lag. Sie lag zwischen den bedeutenden Städten Ephesus, Philadelphia und Kolossee. Sie wäre eigentlich so ein perfekter, idealer Standort fürs Militär gewesen. Strategisch lag sie nämlich sehr, sehr geschickt. Aber sie war kein militärischer Standort. Denn die Stadt, sie hatte ein großes Problem. Das Problem der Stadt war die Wasserversorgung. Innerhalb der Stadt gab es nur eine sehr ungenügende Wasserversorgung. Und um dem notwendigen Wachstum einer so großen Stadt gerecht zu werden, wurde eine circa 10 Kilometer lange Wasserleitung von einer entfernten Quelle gebaut. Das ist ein Bild aus der Region. Ich weiß nicht, ob das Teil der Wasserleitung ist. Das sind auf jeden Fall die Quellen dort. Und hierdurch, durch diese Wasserleitung, kam das dringend benötigte Wasser in die Stadt. Aber eine solche Leitung, die war natürlich verwundbar. Eine Belagerung. Und so musste Laodicea sehr bedacht, diplomatisch und klug handeln, um die eigene Sicherheit eben nicht militärisch zu bewahren. Und trotzdem war Laodicea eine sehr stolze Stadt. Stolz auf ihre wirtschaftliche Stärke. Stolz auf ihren eigenen Reichtum. Was sehr auffallend ist, die archäologischen Ausgrabungen dieser Stadt, sie konnten nur sehr wenig über die religiösen Überzeugungen der Stadt hervorbringen. Klar, natürlich gab es mit Sicherheit irgendwelche Orte, an denen heidnische Gottheiten angebetet wurden. Auch eine Synagoge war mit Sicherheit zur damaligen Zeit vorhanden. Aber man fand nicht viel darüber. Religion spielte also offensichtlich in Laodicea keine große Rolle. Die Religion der Stadt, es war der Handel. Und mitten in dieser materialistischen Stadt gab es eine junge christliche Gemeinde, an die Jesus eine Botschaft hat. Am Anfang der Botschaft macht treue und wahrhaftige Zeuge, heißt es, der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung. Ja, Jesus ist der Anfang und das Ende von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Jesus ist das Amen am Ende, aber auch der Anfang, der Ursprung der Schöpfung. Und Jesus ist der Zeuge, der als Mensch von der Krippe bis zum Kreuz treu und wahrhaftig den Weg gegangen ist. Er hat uns so Gott bezeugt. Und durch Jesus können wir Gott kennenlernen. Nach dieser kurzen Vorstellung, von wem diese Botschaft kommt, geht es dann auch gleich los. Jesus spricht zu Laodicea. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Die Menschen in Laodicea werden bei dieser Aussage zusammengezuckt sein. Lauwarm. Oh ja, das war ihnen bekannt. Denn die Wasserleitung, die die Stadt mit dem notwendigen Wasser versorgte, sie begann an einer der heißen Heilquellen, die ungefähr 10 Kilometer von der Stadt entfernt lagen. Das Wasser, das in der Stadt ankam, es war lauwarm. Und ganz ehrlich, wer schon mal versucht hat, lauwarmes Wasser zu trinken, der weiß, was das bedeutet. Lauwarmes Wasser, also ich ganz ehrlich, ich finde es nicht nur fast, ich finde es ungenießbar. Das hier ist zum Glück ein bisschen kälter. Reflexartig, zumindest geht es mir so, spuckt man dieses lauwarme Wasser wieder aus. Zumindest wenn man es nicht weiß, ne? Wenn man sich denkt, so, okay, frisches, kaltes Glas Wasser und nee. Und das ist etwas, das diese Menschen dort tagtäglich erlebten. Jesus vergleicht die Gemeinde in Laodicea mit diesem widerlichen, lauwarmen Wasser. Er wünscht sich, dass die Gemeinde entweder heiß oder kalt wäre. Aber weil sie lau ist, wird er sie ausspucken. Ein hartes Urteil. Aber wenn wir den Hintergrund in Laodicea kennen, dann wird es verständlich. Religion, nein, sie spielte hier keine große Rolle. Religion war eher so eine Nebensache. Kann man ja hobbymäßig, kann in der Freizeit ja machen. Der eine glaubt dies, der andere das. Das spielt für uns aber keine große Rolle hier. So war es vielleicht in Laodicea. Wenn die Menschen nicht glauben würden, wenn sie überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hätten, also wenn sie kalt wären, ja, dann gäbe es Hoffnung. Dann gäbe es Hoffnung für sie, dass sie wieder umkehren. Oder wenn sie heiß wären, wenn sie für Gott brennen würden und ihm die oberste Priorität im Leben geben würde, dann könnte Gott sie auch gebrauchen. Aber in diesem lauwarmen Zustand irgendwo dazwischen, ganz ehrlich, ein bisschen Glaube gibt es nicht. Gott möchte uns ganz, mit Gott nur halbe Sache machen. Das gibt es bei ihm nicht. Ganz oder eben gar nicht. Als Informatiker würde ich sagen, eins oder null. Wir haben dazwischen nichts. Es gibt nur die zwei Zustände. Dazwischen gibt es nichts. Aber Jesus ist hier noch nicht fertig mit der Gemeinde. Ab Vers 17 heißt es dann, du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, wo man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht, und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und wieder sehen kannst. Was für eine harte Botschaft an diese reichen Menschen in Laodicea. Jesus spricht dir alles an, auf das sie in ihrer Stadt stolz waren. Gold, Kleidung, die Augensalbe. Er fordert sie auf, bei ihm zu kaufen. Sie sollen nicht auf ihren eigenen materiellen Reichtum, auf ihren Wohlstand vertrauen. Sie sollen sich an ihn wenden. Nein, Jesus braucht keine vollen Gemeindekassen und Menschen in tollen Gewändern, die im Gottesdienst sitzen. Auch eine noch so tolle medizinische Versorgung, sie wird uns kein ewiges Leben schenken können. Jesus räumt hier richtig auf. Alles, auf das die Menschen in Laodicea stolz waren, was das Fundament ihres Wohlstands war, mit allem rechnet Jesus hier ab. Und Vers 19 gibt mir im Ganzen nochmal richtig Nachdruck. Da sagt er, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Macht endlich ernst und ändere deine Einstellung. Macht Schluss damit. Und Jesus macht hier auch deutlich, dass er das nicht tut, um sie zu verärgern, sondern aus Liebe. Wen Gott liebt, den will er verändern. Jesus will, dass sie ganze Sache mit ihm machen. Er liebt sie und deshalb ermahnt er sie auch hier nochmal so nachdrücklich. Auch der Vers 20, der macht diese Liebe nochmal deutlicher. Im Vers 20 heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Für mich ist das ganz ehrlich einer der schönsten Verse. Denn Jesus richtet sich hier ganz persönlich an jeden. Er richtet sich nicht mehr nur an diese Gemeinde in Laodicea, sondern er spricht hier ganz persönlich auf einmal. Hier ist in dem Vers auch keine Gemeindetür gemeint, dass er vor der Tür in Laodicea steht und anklopft, sondern Jesus spricht hier von der Herzenstür. Er klopft bei den Menschen in Laodicea an, aber er klopft auch bei jedem anderen Menschen an. Jesus klopft an bei dir und auch bei mir. Und wenn wir ihn hören und öffnen, dann sagt er, wird er hereinkommen und Zeit mit uns verbringen. Das finde ich immer so wunderbar, wenn ich das lese. Jesus ist bemüht um meine Zeit. Er will Zeit mit mir verbringen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit mir. Wir haben vorhin auch diesen wunderschönen Abschnitt gelesen, dieses Gebet Jesu für seine Jünger, eins meiner auch absoluten Lieblingsstellen in der Bibel, wo Jesus das auch so ausdrückt. Wie er für seine Jünger betet, da merkt man diese Liebe, die Jesus hat. Und genau das drückt er hier auch aus. Ich möchte, ich bete für dich und ich klopfe an deine Herzenstür an. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wenn du das jetzt hörst und kennst Jesus noch nicht, ist es vielleicht etwas schwer verständlich. Und das, ich finde es auch gar nicht so einfach zu erklären. Und doch ist es eigentlich ganz einfach. Jesus lebt. Er lebt nicht mehr als Mensch unter uns Menschen. Aber er ist da. Er ist lebendig. Er ist erlebbar. Und Jesus wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Er will Beziehung mit uns haben. Auch wenn wir ihn nicht sehen können, doch können wir ihm unser Herz, unser Leben schenken. Wir können ihm unsere Herzenstür öffnen und ihm alles anvertrauen, was unser Leben ausmacht. Ja, Jesus wünscht sich, das Fundament, das Ziel in unserem Leben zu sein. Denn alles andere, es wird uns auf Dauer nicht zufriedenstellen. Nichts kann uns den Frieden und Gelassenheit in unserem Herzen so geben, wie Jesus das kann. Was er dafür von uns will, ist unser Herz. Er will es ganz, er will es ungeteilt. Er möchte in unsere Herzen kommen und er sehnt sich danach, mit uns Zeit zu verbringen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Hier heißt es, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Eine innige, eine tiefe Gemeinschaft, eine Beziehung, darum geht es Jesus. Vers 21 lesen wir dann noch, was denjenigen erwartet, der eine solche Beziehung mit Jesus eingeht. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ein Blick in die Ewigkeit, auf das, was uns nach diesem Kampf hier in diesem Leben bei Jesus erwarten wird. Jesus verspricht demjenigen, der ihm sein Herz öffnet, dass er in Ewigkeit bei ihm sein wird. Ja, sogar, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen werden. Das war ein Symbol auch aus der damaligen Zeit. Die großen Herrscher in der Gegend, die hatten richtig breite Throne. Und wenn wir jetzt jemanden besonders ehren wollten, dann haben sie ihn gebeten, dass er sich zu ihm setzte. Und genauso drückt Jesus es aus. Du bist mir so wertvoll, dass ich möchte, dass du dich zu mir setzt. Der letzte Vers hier am Ende dieser Botschaft an die Gemeinde Laodicea ist der gleiche Vers, der an jeder Botschaft für jede Gemeinde steht. Und diese Aussage, die macht es nochmal deutlich, dass die Botschaften, die wir haben, die wir in der Offenbarung haben, nicht nur an diese betreffende Gemeinde gerichtet ist. Die Botschaft soll nämlich von jedem beachtet werden, der auf Jesus hört. Ja, ich finde, die Botschaft an die Gemeinde Laodicea, die hat es ganz schön in sich. Johannes hat sie damals ganz konkret an eine Gemeinde in einer Stadt geschrieben, die stolz war auf ihren Reichtum. Aber die Botschaft, sie passt so gut auch in unsere Zeit. Denn wir leben hier auch im Wohlstand und Überfluss. Damit hier auch davor, dass wir auch lau werden. Jesus möchte Nachfolger, die für ihn brennen, die ganz auf ihn vertrauen, die ihre Hoffnung auf ihn ganz alleine setzen und nicht auf die vermeintliche Sicherheit des Wohlstands. Wisst ihr, die ganze Zeit, als ich das so gelesen habe, die Botschaft von Laodicea, da kam mir immer wieder ein Gleichnis von Jesus in den Sinn, wo er genau diese Thematik auch anspricht. Und das Gleichnis möchte ich uns einfach nochmal kurz vorlesen. In Lukas 12, Vers 16 sagt Jesus, dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich, ich werde meinen Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann, ja, dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Die Warnung von Jesus ist hier eindeutig. Du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? Jesus warnt uns davor, die Hoffnung auf den Wohlstand, den Reichtum zu setzen. Wir können davon nichts mitnehmen. Wir werden uns für den Wohlstand nur aufreiben. Am Ende sind wir müde, erschöpft und unzufrieden. Und wir können nichts für unseren Wohlstand mitnehmen, wenn wir sterben. Vielleicht haben wir ein schöneres Grab als unser Nachbar. Herzlichen Glückwunsch. Was bringt uns das? Im starken Kontrast zu dem steht das, was Jesus in der Botschaft an Laodicea sagt. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Jesus wünscht sich eine Beziehung zu uns. Er will nicht, dass wir uns für ihn aufreiben. Er klopft an, kommt hinein, wenn wir ihn einlassen. Und dann, ja, dann verbringen wir Zeit miteinander. Und das Schöne ist, diese Beziehung, sie hat Ewigkeitswert. Sie besteht über den Tod hinaus. Als vor ein paar Wochen der Krieg in Israel begann, da hatte mich das im ersten Moment auch ganz schön erschreckt. Ja, der nächste Krieg. Erst die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Inflation, wieder ein Krieg in Israel. Es ist einfach total unruhig. Ja, und es kann einen auch unruhig machen, wenn wir an all das denken, was in dieser Welt gerade um uns herum so passiert. Doch ich will dich eben da ermutigen, an der Stelle deinen Blick eben nicht auf all diese Krisen zu richten. Auch nicht voller Sorge auf deinen Wohlstand mit der Frage, wie lange hat er denn noch Bestand, irgendwie auf den Wohlstand zu blicken? Nein. Jesus hat uns eingeladen, Zeit mit ihm zu verbringen, den Blick auf ihn zu richten. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er will uns Frieden und Sicherheit schenken. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Johannes Evangelium im Kapitel 16, Vers 33, das sagt Jesus das ganz genau so. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich fürchten, das sagt uns Jesus hier, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das sagt uns Jesus hier. Macht euch nicht Sorgen, habt keine Angst davor. Seid guten Mutes. Egal was kommt. Jesus hat die Welt schon besiegt. Alles, was es in dieser Welt gibt, kann uns keine Hoffnung geben. Der Wohlstand und unser Reichtum in der Welt, sie können uns in Beschlag nehmen. Sie können uns lau machen. All das, es ist vergänglich. Nichts hat Bestand. Wer heute noch reich ist, ist es morgen vielleicht schon nicht mehr. Doch Jesus ist konstant. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Jesus sehnt sich nach dir. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte, dass du neu für ihn brennst. Er klopft an. Und er wartet darauf, dass du Zeit für ihn hast. Du musst ihn nur hereinlassen. Amen.